Du Dirk?
Ja.
Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
Gute Masche, gute Masche.
Ja, hallo Dominik. Willkommen zur 293.000. Episode von Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Das war gerade die Stimme von Dominik Petermann.
Aber Stimme von Dirk Köhler. Wir sind doch schon bei Folge 548.000.
Ach so, ja, unendlich.
Was hatten wir das letzte Mal noch
mit? Die unendlichen Podcast-Episoden.
Was hatten wir das letzte Mal noch hier mit, was man wissen muss, um gebildet zu sein? Mathematik? Oder so?
Ja.
Ja. Hammertan. Da sinierte, du hast einen sinierenden Blick. Ich sehe doch, dir hinten am Zäpfchen im Hals kitzelt dir schon dein erstes Thema. Ich sehe es doch.
Nein, ich, ehrlich, heute habe ich Plank Page. Plank Page.
Dann können wir ja nochmal.
Steht drauf und es ist alles komplette Freestyle.
Was, Moment, kein Thema oder ein Thema? Zero.
Null.
Okay.
Zero.
Audiobeschreibung. Keins. Dirk macht eine Null mit seinem rechten, mit seiner rechten Hand. Dann fangen wir doch mal an, was wir so alles erlebt haben, Dirk. Wir waren nämlich gestern schön mal wieder Kultur machen. Das hat total Spaß gemacht. Und
Kultur.
Da können wir jetzt nur den anderen. Ja, genau. Und ich starte deswegen direkt hier den Aufruf auch für alle Kulturinteressierten, die das noch nicht getan haben. Es gibt eine Petition, obwohl ich weiß gar nicht, ob die schon ausgelaufen ist oder ob die noch läuft, für das English Theater in Frankfurt. Weil da ja schon seit geraumer Zeit nicht klar ist, ob ihr Pächter in dem Haus da von der Commerzbank, das ist irgendwie weggegangen hinher. Ich habe die Details jetzt nicht im Kopf, aber die Zukunft des English Theater steht, stand einige Zeit in den Sternen, ob diese Institution in Frankfurt flöten geht. Und es wäre ultra schade, weil wir gestern wieder da waren und ich immer sagen muss, English Theater hast du immer, immer geniale Stücke, wahnsinnig guten Cast, ein unheimlich liebevolles, tolles Bühnenbild und es ist halt einfach immer wieder ein Besuch wert. Deswegen alle ihr Lieben da draußen ganz viel ins English Theater gehen. So. Jetzt kannst du mich fragen,
ist
wo wir drin waren.
British Theater oder English Theater? Ist das einfach englischsprachig oder ist das British English?
Nein, das heißt English Theater und du hast nicht per se British English da, aber viele Stücke sind British English. Und gestern war sehr, sehr lustig. Wir waren in Something Rotten.
Also ich habe gedacht, ein Sommernachtstraum oder so.
Nein, wir waren in Something Rotten und das spielt in der Renaissance. Und es spielt von zwei Brüdern, die beide ein Theaterstück auf die Bühne bringen wollen und aber das Problem haben, dass sie halt zur gleichen Zeit leben wie William Shakespeare. Und William Shakespeare ist halt der fucking Superstar und kein Schwein kommt an ihm vorbei und alle wollen immer nur zum William gehen und alle anderen Writer sind, haben halt ein Problem. Und dann ist es sehr, sehr witzig, weil der eine der Brüder hasst William Shakespeare wie die Pest, der andere verehrt ihn und der Ältere, ne, der ihn hasst, der geht dann irgendwie zu so einem Wahrsager und sagt, Mensch, ah, ich muss einfach wissen, ich brauche ein neues Stück und mein Mäzen hat mir die Kohle zurückgenommen. Ich muss wissen, was der nächste große heiße Scheiß ist. Und dann ist der Schauspieler so geil, der diesen Nostradamus, Thomas Nostradamus, den Bruder von Nostradamus spielt, der dann irgendwie rumzuckt und sagt, ah, das nächste große Ding ist Musical. Also es ist eine Komödie gewesen gestern. Und das Geile ist, weil er fängt dann an mit einer Musical-Nummer und zieht dann alles durch den Kakao, was am Musical eigentlich Schwachsinn ist. Ne? Also dann sagt er auch irgendwie, und dann auf einmal reden Leute und ohne irgendeinen Grund wird in Gesang gewechselt. Einfach nur, weil es schön ist. Oder dann fangen sie mit Step-Einlagen an. Und dann sagt er auch, dann der Bottom sagt auch so, warum wird denn jetzt getanzt? Und er so, halt so. Ja, aber bringt das jetzt die Handlung weiter? Nee, bringt sie nicht weiter. Ja, aber soll das irgendwie Spannung aufbauen? Nee, die Leute tanzen, das ist schön. Und dann waren sie sich da echt sehr, sehr schön Meta drüber lustig, ziehen dabei auch andere Musicals in Kakao. Und dann geht es also weiter. Und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt und dann bin ich da durch. Dann haben sie ein Musical, aber das ist dann über den schwarzen Tod, ja, über die Pest. Und dann sagt auch der Mäzen, sag mal, was soll das denn jetzt hier? Das ist doch, geht doch gar nicht. Und dann geht der Bottom nochmal zu Nostradamus und sagt, was wird denn das der größte Erfolg von William Shakespeare? Das Stück aller Stücke, wo noch in Jahrhunderten drüber gesprochen wird, dass das das größte Stück ist. Und dann sagt er so, I see Omelette. And there's a Danish. Und dann denkt der halt, es geht um Frühstück und dann macht er ein Musical über Eier, weil wenn dir das Leben Eier gibt, dann macht dir ein Omelett. Und dann geht das immer als Groteske immer weiter. Und es war sensationell. Also es läuft noch bis März und ich kann euch allen nur empfehlen, schöner Abend mal Frankfurt fahren, was Nettes essen gehen, dann ins English Theater. Es ist ein großartiger Abend. Bam. Das passiert, wenn du nichts auf dem Zettel stehen hast, Dirk. Weißt du, du guckst jetzt so und denkst so, oh, wann hört er auf zu reden? Aber dann musst du halt ein Thema mitbringen. Warst du denn schon mal im English Theater? Das ist wie immer.
Nope.
Audiobeschreibung, Dirk schüttelt den Kopf. Willst du denn mal ins English Theater gehen?
Nope.
Meinst du, du wirst das nicht verstehen? Du bist doch ganz gut im Englischen.
Yep. Nein.
Doch.
Nein. My English is not the yellow from the egg.
Ja, siehst du mal, es hätte aber zum Stück gestern schon gepasst.
Aha. Ja.
Witzig war halt, dass sie den William Shakespeare als absoluten Rock-Superstar dargestellt haben. Das heißt, er hat dann immer Lederklamotten an, ist immer reingekommen und alle sind ausgerastet, weil der König quasi da ist, of all bards.
War er ja auch damals.
Exactly. Also, war er ja auch. Empfehlenswert. Empfehlenswert. Genauso wie das neue Buch von der Nele Neuhaus. Hatte ich damals erzählt, dass ich bei ihr auf der Lesung war vor Weihnachten?
Schon zweimal. Aber du kannst es gerne nochmal erzählen.
Ja, und jetzt haben wir uns für die Rückfahrt aus Italien, hatten wir uns das Audiobuch geholt, weil wir da natürlich sehr lange fahren. Und dann haben wir gedacht, dann ist es immer schön, wenn wir ein Buch hören können. Und dann haben wir festgestellt, dass erstaunlicherweise das Hörbuch, und ich verstehe es nicht, das Hörbuch von Monster, dem neuen Buch von Nele Neuhaus, ist billiger als wie das Kindle E-Book. Wie gibt's denn sowas?
Und besser. Ja?
Nein, Lesen ist schön. Das haben wir ja. Lesen ist schön. Besonders es gibt so eine Reihe, die würde dir total gut gefallen. Die heißt MechWarrior, BattleTech, Dirk. Das ist mit Lesen ist das der Hammer. Das ist als Hörbuch sogar ganz schlecht, weil das machen die Amerikaner nur und die machen schlechte Hörbücher. Also wir haben Monster gehört. Ist 14 Stunden irgendwas, glaube ich, lang. Die ersten 7 haben wir durch und es ist mal wieder sehr sehr gut.
Mhm.
Sehr, sehr gut. Sehr gut. Sehr,
weißt
du,
was
gut.
ich geguckt habe?
Du hast geguckt,
Ich gebe dir mal den Streamer vor.
Saltburn hast du geguckt.
Nee. Prime ist aber nicht schlecht. Läuft auf Prime, meines Erachtens. Und ich habe eine andere Serie Doku quasi geguckt auf Prime.
Ja.
Fehlt noch eine oder so Folge.
Also die Beckenbauer Franz Doku, die war ja in der Mediathek noch. Die ist ja auch komischerweise, also Gott hab ihn selig, ne, den lieben Franz. Die Doku war ja schon seit Wochen, bevor er dann tragischerweise oder halt, wie es Leben ist, verstorben ist, war die ja schon geplant und sollte ausgestrahlt werden.
Lang lebe der Kaiser. Er hat, glaube ich, sehr viel erreicht im Leben und für Bayern München und für Deutschland und für den Fußball. Und ja, aber ich habe mir das halt angeguckt. Ich wüsste nicht, ob ich in der Doku da groß noch was lernen könnte, wenn ich ehrlich bin.
Ich weiß nicht, ob ich was lernen muss. Ich habe mich auch mit allen Skandalen oder so, die da rumspuken, jetzt hier mit Schmiergeldern und so nicht auseinandergesetzt, weil ich ihn halt als kleines Kind, da hatte ich auch schon kein Interesse an Fußball, aber trotzdem war er ja dann immer mal irgendwie in den Medien oder im Fernsehen und da war er schon und da haben ja viele diskutiert, ob das ein passendes Wort ist oder nicht, war er ja schon eine der Lichtgestalten und so habe ich beschlossen, speichere ich ihn einfach ab.
Ich finde diese ganze, was der Spiegel da gemacht hat, und dieses Sommermärchen.
Ja, auch diese dumme Diskussion, wäre Franz Beckenbauer jetzt noch ein Held geworden oder sowas, was soll das?
Ja, und sind Clickbait. Die 5,7 Millionen, ja, was bedeutet das? Ich, weißt du.
Ist ein Clickbait. Ich hasse das, Dinge, das fand ich Dinge sollten klassisches Clickbait.
Und ja. Nee, habe ich nicht Clickbait. Geguckt, du musst weiterraten.
Also Streamer, aber Doku, was guckst du immer für Dokus? Ich weiß doch nicht, was alles
was
für Dokus.
Was läuft gerade auf Prime für eine Doku?
Ich bin seltenst in Prime. Ich muss nur jetzt mal wieder reingehen, weil ich glaube, es gibt, seit ich aufgehört habe zu gucken, schon wieder 2 Folgen Reacher. Die müsste ich mir mal anschauen oder 3.
Das Reacher gucken, genau.
I don't know.
Dieses Buch ist eins der besseren Bücher. Also das ist bei mir oben. Ich kenne ja alle Bücher, habe ja nahezu alle Bücher auch, glaube ich, fast zweimal gelesen. Ich glaube, ich bin ja Reacher-Experte. Da gefällt mir das Buch echt einen Ticken besser.
Okay. Ist aber noch nicht fertig, oder? Die Staffel.
Nee. Und es geht jetzt ins Finale rein. Da funktioniert es meines Erachtens, funktioniert es im Buch ein bisschen besser da mit seinem Team. Das funktioniert jetzt in seinem Team filmtechnisch weniger gut. Da fehlt er zu, also Buch liefert ja immer noch viel mehr Informationen, auch was in seinem Kopf vorgeht und so. Das ist da, kommt da, glaube ich, zu kurz. Also bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Die erste Staffel war wirklich ganz nah am Buch und auch wirklich sehr gut getroffen. Da
fand ich halt das Ende so schlimm. Und es kann sein, dass das ein Ende ist, was sich im Buch toll gelesen hat, aber ich fand, das war halt, ich musste halt sofort, da haben wir, glaube ich, damals ja schon drüber gesprochen, wo er dann am Ende da aus diesem brennenden Haus rauskommt, dachte ich, okay, das war ähnlich damals beim ersten Punisher mit Dolph Lundgren und das war ein Film, der ist auf der VHS-Kassette gelandet und war quasi Direct-to-Tape oder so. Ne? War ein geiler Film, will ich jetzt nicht runterspielen, war aber halt einfach, ist halt einfach ein Stil von vor 40 Jahren. Aber egal.
Ja, die Bücher sind aber auch so, es ist nah am Buch dran.
Ja, aber du merkst ja, also das ist auch sowas, es gibt ja viele Sachen, die du wirklich in Büchern liest, die da cool sind, weil du selber für dich entscheiden kannst, wie du dir das jetzt vorstellst. Ne? Und was in Büchern auch extrem cool ist. Und dann siehst du das in Filmen und denkst, meint ihr, ist jetzt nicht euer Ernst. Also ich glaube, es gibt wirklich Sachen, die sollte man nicht sehen, die kann man sich besser vorstellen. Und jetzt bräuchte ich natürlich ein Beispiel.
Der Reacher ist ja aus der Reacher oder aus der Ich-Perspektive, je nachdem. Es gibt ja Bücher so oder so, also wo er wirklich mal aus der Ich-Perspektive erzählt und die Erzählung.
Das wäre bei der Feuerszene gut gewesen, weil dann hätte er ja nur nach vorne rausgeguckt und da hätte man nicht gesehen, wie beschissen es aussieht, wenn man von vorne schaut. Ja,
und das wirkt dann im Buch natürlich anders. Dann ist die Frage, wie verfilmst du das, wie greifst du das da auf? Aber gut, Reacher, klar, Reacher gucke ich auf Prime. Ja, als Reacher, bekennender Reacher-Fan, mit all den Flaws, dass das hat, dieses Fan-Sein, gucke ich halt was anderes. Da läuft eine Doku und die hat mich positiv überrascht. Und ich gucke sie und sie macht Spaß zu gucken. Was könnte das, was läuft denn da noch?
Dirk, der Spannungsbogen ist jetzt schon so, dass er gleich platzt.
Ja, der Spannungsbogen, ich mache den Spannungsbogen, ich lasse dich hier raten. Ich mache ja gar keinen Spannungsbogen.
Du hast die Unbeugsamen gesehen.
Ach nein. Playboy.
Playboy, okay. Über ein You oder was?
Ja, das ist eine.
Über ein You oder übers Magazin?
Hugh Hefner, Playboy. Also, das ist ja eins, das kannst du nicht getrennt sehen.
Wir hätten ja fast mal in dem Haus gewohnt, in dem sein Playboy Club war, gell?
In Chicago.
Ja, wobei fast ist jetzt hemmungslos übertrieben, weil wir sind rein und das war noch so ein richtig oller Wolkenkratzer mit niedrigeren Decken. Also ich schätze mal, was ist hier in Deutschland die normale Deckenhöhe? 2,40 oder sowas, gell? Oder 2,50? 2,60?
Zwischen 2,30 und 2,50. 60. In der Regel ja. 2,40, ja, so. Je nachdem.
Dann stell dir einfach mal vor, ich glaube, das ist schwer zu schätzen. Das kann ja auch, das muss ja nur ein bisschen unter dem sein, was man gewohnt ist und wo man sich wohlfühlt. Also das Ding war irgendwas zwischen 2 Meter und 2,10 Meter, glaube ich, nur die Decken.
Ui, das wäre so bedrückend.
Und hatte für den ganzen Turm, hatte das Ding nur 4 Aufzüge. Und das Geile ist, wir haben allein mit dem Makler damals, haben wir über 5 Minuten unten in der Lobby gewartet, bis der erste Aufzug kam, um uns hochzubringen.
Dann war das aber nicht Playboy Club, sondern dann war das eher das, wo das Playboy Bürogebäude drin
war. Nein, das war der Playboy Club unten drin. So, Punkt.
Okay.
Ja, aber
also ich würde es empfehlen, zu schauen.
Sag ich ganz war da auch die Katzenberger dabei, wie sie damals rübergefahren ist und ihm einen Brief vors Tor gelegt hat?
Und hat mal an der Playboy-Menschen geklingelt.
Das wäre sehr lustig gewesen, wenn sie das reingemacht hätten. Selbst Frauen aus Deutschland fliegen zu You, um ihm einen Brief vors Tor zu legen.
Das ist nicht so banal. Der ist 26 geboren, der Typ, der Hugh Hefner. Und hat dann den Playboy gegründet. Ich glaube, es war 2,53. nachdem er vorher beim einzigsten, in Anführungszeichen, Männermagazin, das er als Jugendlicher eigentlich immer ganz gut fand, beim Esquire gearbeitet hatte und dann, das immer gelesen hatte und dann hat er studiert und dann hat er beim Esquire angefangen und dann hat sich das eine Richtung entwickelt, wo er gesagt hat, das ist nicht seins.
War ihm zu wenig nackig oder was?
Ja, siehst du, das ist genau das, was natürlich da ist. Playboy wird dann da komplett mit nackten Frauen und so in Verbindung gebracht.
Wir das haben doch ja schon ganz oft gesagt, dass der Playboy insbesondere für seine Interviews und Reportagen sehr gut ist.
Ja, und dann siehst du auch wieder, das ist auch ernsthaft so, wie der entstanden ist und was der für eine Vision dafür hatte, nämlich wirklich einen Lebensstil zu transportieren. Extremst gute Reportagen, Interviews, Witze. Ich meine, Martin Luther King hat da die ersten Interviews gegeben. Malcolm X. Der Jimmy Carter wurde überraschend Präsident. Und der Jimmy Carter hat dem Playboy ein Interview gegeben. Während der Wahl.
Mhm. Ja, das war schon ein Riesending. Haben sie irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch ein Riesending ist, haben sie am Ende auch noch gesagt, was Playboy eigentlich noch ist?
Nee, so weit bin ich noch gar nicht. Ich bin jetzt in den 70ern.
Ich wollte ja mal unbedingt gucken, da hat doch auch damals, hat er nicht auch Preise gekriegt oder hat er die nicht gekriegt? Es gibt ja auch zu seinem Gegenspieler, zu seinem dreckigen Gegenspieler ohne Niveau, den Hustler, zum Larry Flint gibt es ja auch einen Film, den hat, glaube ich, Woody Harrelson hat den, glaube ich, verkauft.
Penthouse. Film, gell? Ja. Woody Harrelson hat den Playboy Club in London mit eröffnet. Woody Harrelson, sorry, da bin ich falsch.
Woody Allen.
Habe ich mich gerade verleiten lassen, ja. Nein, der hat glaubhaft, und das sieht man ja auch, gesagt, ich hätte gerne ein Magazin, das Männer anspricht. Und klar, da gehört die nackte Frau dazu. Das ist auch das, was Männer mit interessiert. Und da hat er ja Wert auf Ästhetik gelegt. Das ist später erst mit Hustler oder mit Penthouse, wird das klar. Aber er wollte auch wirklich, dass extremst gute Artikel da sind, Lifestyle-Thematiken repräsentiert werden. Er hat am Anfang auch einen guten Autor gehabt, der wirklich Geschichten auch geschrieben hat, die es nur im Playboy gab, wo er sagt, der Content, Lifestyle, der muss exorbitant gut sein. Und das war auch am Anfang der Erfolg. Na gut, er hat es natürlich geschafft, für die allererste Ausgabe hat er dieses Marilyn Monroe Nacktfoto kaufen können. Die Marilyn Monroe hat ein Nacktfoto. Bevor sie richtig bekannt wurde, hatte sie Nacktfotos machen lassen, damals, 50er Jahren, das musst du dir vorstellen. Und dann hat er an seiner ersten Ausgabe gefeilt, relativ lang, und wollte unbedingt irgendeine spezielle Frau. Und dann kam er irgendwann auf die Marilyn Monroe und konnte dann für $500 dieses Bild von ihr kaufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und so ein bisschen kniet. Wie auch immer. Ja, dann siehst du halt, wie sich das Thema entwickelt. Und es ist, finde ich, extremst interessant, weil er hat zwar extremst viel Stress später auch gekriegt mit Frauenrechtlerinnen und mit dem Feminismus, aber auf der anderen Seite hat er von Anfang an, war er für Abtreibung und für andere Themen und hat auch für Frauenrechte auch gekämpft. Hat in seinem Kopf natürlich nicht ganz so hingekriegt, dass er die Frauen wie Fleisch am Fleischerhaken präsentiert und als ob und da objektisiert, weil er sagt, er tut auch auf der anderen Seite entsprechend viel und ist auch sehr liberal auch eingestellt. Er hat extremst viel für die Schwarzen gemacht, von Anfang an, Gleichberechtigung, wirklich sehr, sehr viel. War auch der Erste, der ein schwarzes Playmate des Monats hatte. Ja, Playmate hießen die ja. Und wie gesagt, Martin Luther King hat ein Interview bei ihm gehabt und er hat auch sehr viel für die Gleichberechtigung getan. Sehr, sehr viel, was ihm auch echt Probleme eingehandelt hat. Ja, und dann, als er angefangen hat, auch Werbung zu schalten in seiner Zeitschrift, war er sehr, sehr exklusiv, hatte eine klare Vorstellung gehabt, was er zeigen will, was für ein Lebensstil, was will er denn wirklich zeigen. Und da hat er nicht XY-Produkte genommen, das ist heute, glaube ich, auch immer noch so. Also da kommen nur exquisite Marken auch dran, ja, und auch den gewissen Lebensstil repräsentieren. Und er war ja am Anfang verheiratet und hatte 2 Kinder, also die klassische amerikanische Traum. Dann hat er nur für die Zeitschrift gelebt und hat sich irgendwann getrennt von seiner Frau, weil er auch nie da war. Und dann hat er gesagt, okay, er repräsentiert die Zeitschrift, er muss auch den Lebensstil repräsentieren. Und dann ist er den Lifestyle von Playboy geworden. Mhm. Und hat sich auch nur noch exklusiv richtig gut angezogen. Also sah immer aus wie aus dem Ei gepellt, ganz moderne Anzüge, und hat diese Pfeife für sich empfunden als Lebensstil. Hat auch angefangen, für Mercedes Werbung zu machen, also mit so Mercedes-Sportautos damals. Also, und hat diesen Playboy-Lebensstil verkörpert, transportiert, und es ist auch selbst geworden. Auf jeden Fall denke ich, klar, nackte Frauen gehören dazu. Es gibt es auch reichlich zu sehen in der Doku. Aber das ist nochmal ganz interessant, wo der Playboy herkam, wie er sich entwickelt hat, für was er steht.
Mhm.
Muss ich sagen, hat mich jetzt echt, ja, hat mich ein bisschen rausgeholt aus meinem, naja, Playboy, ja, nackte Mädels und so, ja, klar, gute Witze. Kauft man sich wegen den guten Witzen und den Interviews, nicht wegen den Frauen.
Was ist schwarz-weiß und sitzt auf einer Schaukel?
Keine Ahnung.
Ein Schwinguin.
Nee, kann man mal reingucken. Weil das Interessante, was ich interessant fand, ist, es geht auch so durch die ganze Entwicklung der USA. 50er Jahre, für was standen die Amis? Für welche Werte? Wie haben die sich entwickelt? Was in den 60ern passiert? Vietnamkrieg, Playboys war, ist extremst mhm. gegen den Krieg aufgetreten auch und hat sich da ganz, ganz stark positioniert. Hat auch Playmates eingeflogen nach Saigon und hat auch danach, nach Kriegsende, eine Rückführung gemacht von extremst vielen weißen Kindern in die USA mit seinem Playboy-Chat. Aber du siehst die 50er, wie die sich entwickeln, was da passiert und wie sich der Playboy mitentwickelt, wie sich die 60er, wie, was da in Amerika passiert und wie sich der Playboy da mitentwickelt. Dass er auch immer so ein bisschen Zeitgeist war, auch immer ein bisschen voran. Die Playboy-Clubs müssen immens gewesen sein damals. Das muss immens gewesen sein. Und die er aufgemacht hat. Wahnsinn. Er hat auch eine Fernsehserie gehabt. Die erste Fernsehserie, die er gemacht hat. Und da hat er einen richtigen Tabubruch gemacht, hat ihm extremst viele Ärger eingebracht. Der hat eine TV-Serie gemacht. Playboy-Menschen, wie auch immer, in seinen Privatgemächern. Und dann hat er auch Miles Davis und so eingeladen. Mhm. Also schwarze Schauspieler und schwarze Bekannte. Und die waren ganz normal mit auf der Party und hat es zelebriert. Gleichberechtigung, was damals ein absoluter No-Go war. Die Südstaaten haben dann diese Sendung nicht ausgestrahlt.
Das ist unglaublich. Die haben
sie nicht ausgestrahlt, weil der Miles Davis aufgetreten ist.
Ja.
So, und wenn dir das nochmal durch, also wie gesagt, diese durch die Jahrzehnte laufen, und auch sehen, wie sich Feminismus mitentwickelt hat, wie sich Rassismus mitentwickelt hat und wo du denkst, ey, jetzt hast du hier in den letzten Jahren auch diese ganzen, immer noch diese Rassismusthemen, ja, die Polizeigewalt gegen Schwarze und alles hast. Und es war damals schon Thema, vor 60, 70 Jahren. Also deswegen fände ich das in Summe ganz interessant und auch wie er das Leben da gesehen hat und wie er sich mit seinen Werten positioniert hat. Gut, sein Lebensstil irgendwann mit seinen Mädels und Frauen.
Ja, ist halt ein bisschen drüber. Ja. Da hat er sich wahrscheinlich halt irgendwann über die Jahre so in seine eigene Rolle für den Stil, den er verkörpern will, reingesteigert. Da ist dann halt irgendwann mal ein bisschen drüber gewesen.
Ja.
Ja, ja.
Also, aber ich kann es empfehlen. Weil, also ich glaube, da wird nochmal relativ viel transportiert.
Ich bin schwerst neugierig auf was anderes. Hast du Dark Matter damals gelesen? Den Roman über den Wissenschaftler, der irgendwie, das fängt damit an, dass er in der Kiste aufwacht, geht raus und dann ist er zwar ganz normal in seiner Welt, aber irgendwann stellt sich dann raus, das ist in einem anderen Multiversum und das ist so sein Hin und Her und Gedöns und wieder nach Hause finden. Und
saugut sensationell gut. Kann mich erinnern, sensationell gut. Ich weiß nicht, ob ich noch was von dem Schreiben
gelesen habe. Und weißt du, was jetzt ist? Weißt du, was jetzt ist? Apple TV Plus bringt es als Serie. Und da bin ich schon mal, weil Apple TV hat jetzt auch ein paar richtige Grütz-Dinger fabriziert. Bleibt vielleicht nicht aus, aber trotzdem, ne, sind sie immer noch ganz vorne mit dabei. Und bis jetzt haben sie noch kein Sci-Fi verkackt. Bis jetzt sind mit die besten Sci-Fi-Serien, wenn du mich fragst, sind da.
Wann soll das kommen?
Ich glaube jetzt noch in 24 irgendwann. Ich habe noch kein genaues Datum gesehen. Genauso wie die, das habe ich aber schon mal erzählt, dass die Murderbot Chronicles, nee, Murderbot Diaries kommen, habe ich auch schon erzählt, freue ich mich auch drauf.
Aber Dark Matter hat mich wirklich fasziniert. Und wenn du dich da reindenkst in diese...
Das hatte mir damals der Demütige empfohlen.
Ja, oder ich?
Nein, der Demütige, definitiv. Auf also dem Geburtstag vom Herrn Doktor.
Auch empfohlen. Mir hat er es, glaube ich, auch empfohlen.
Ja, der ist halt hier einfach Dreh- und Angelpunkt, der Bub.
Dark Matter ist das Buch. Wie heißt der Schriftsteller?
Ach Mann, ey, wieso hast du das nicht gefragt, bevor ich gucken konnte? Dark Matter Buchserie. Gibt es eine Serie? Nee, Buch. Der heißt?
Das ist nicht der Suarez, gell? Nee.
Ich muss nur noch einen Link klicken, dann wissen wir es.
Du musst nur noch einen Link klicken.
Blake Crouch.
Ja.
Deutscher Titel, Der Zeitenläufer. Was Quatsch ist, weil es ist ja kein... Also da merkst du, da reg ich mich gerade, wo ich es das erste Mal lese, reg ich mich auf, weil er ist kein Zeitenläufer. Er ist ein Universenspringer, könnte man höchstens sagen. Multiversenspringer. Egal. Egal. Wann gehen wir denn hier jetzt mal an den Elefant im Raum ran? Du hältst mich ja jetzt für einen ganz schwer unmoralischen Menschen.
Ich wollte das ersparen. Ich wollte Nein, das ich in der ja, Öffentlichkeit ersparen.
Ich kann ja jetzt noch mal ein bisschen Bashing deutscher Marken machen, dann, weil ich einfach die Herleitung nehme für die Entscheidung.
Die ist nicht zu rechtfertigen und nicht
du
zu
darfst jetzt, du darfst jetzt petzen, Dirk. Komm, petz mal.
Nein, ich rede da erst gar nicht drüber. Hey.
Also, dann machen wir das andersrum. Wir machen das mal andersrum. Wir haben ja schon, glaube ich, drüber hier gesprochen, dass ein neuer Firmenwagen irgendwann demnächst ansteht und ich habe jetzt bestellt. Und großer Teil meiner Entscheidung neben dem Preis, dass das natürlich auch noch irgendwie geldtechnisch vernünftig sein sollte, ja, war für mich natürlich ein Punkt, ich will damit Fahrräder transportieren, dass wir, wenn wir von Kelkheim an den Comer See fahren, Fahrräder haben. Und dann brauchst du ein Auto, mit dem du auch einigermaßen diese 630 Kilometer knapp über die Rutsche bringst, wenn du elektrisch fahren willst, weil ich werde rein elektrisch fahren. Dann habe ich konfiguriert, bin natürlich auch bescheidener geworden. Das bedeutet, ich habe bei Mercedes im Budget maximal den EQA genommen, ne? Also den kleinen A-SUV, den futzeligsten, was ein schönes Auto ist. Hab den iX1 von BMW konfiguriert, voll elektrisch. Ja. Da guckt er jetzt wieder so, wieso machst du das? Weil da hätte ich mal
einen Gepäckträger. Red doch einfach.
Ha?
Red doch einfach weiter.
Ja.
Ich will dich nicht unterbrechen.
Und dann haben die Hersteller ja jeweils auch ihre Routenplaner, die dann in der Routenplanung direkt auch Ladestopps und alles anzeigen. Und das machen sie nicht auf WLTP. Das machen alle auf einem geschätzten Verbrauch, der an der Realität liegt. Ja? Dass du jetzt nicht sagen kannst, die einen lügen. Also, jetzt machen wir mal dramatisch runter. Ich habe den BMW angeguckt, der würde von Kelkheim an den Comer See, würde er 3 Ladestopps brauchen. In Summe 1 Stunde 26. Wo ich sage, das ist schon echt Banane. Dann habe ich mir den Mercedes mit der Routenplanung angeguckt, der würde 2 Ladestopps brauchen. In Summe 56 Minuten. Könnte man schon darüber diskutieren. Und dann hatte Baba sich jetzt einen Tesla Model 3 Long Range im neuen Facelift bestellt. Der braucht nämlich einen Ladestopp mit 28 Minuten. Und jetzt stell dir mal, der BMW ist auch echt schnieke und deutsch und ist nicht von Elon Musk dem Arsch. Da sind wir uns ja einig. Aber ich finde, man muss das Automobil von der Person trennen können. Aber eine Stunde mehr auf die Strecke an irgendwelchen Steckdosen rumzuhängen, ist halt echt, also habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt kommt noch Folgendes, pass auf. Der Mercedes und der BMW hätten beide irgendwie grob rund gelutscht um die 200 PS. Lass es 220 sein oder was? Oder 190, der eine sogar nur. Und das Model 3 hat halt 498 PS. Die ja auch mittlerweile länger als 2 Sekunden. Du brauchst jetzt nicht damit anfangen. Ich nehme es dir direkt raus, ja, länger als 2 Sekunden.
Das passt ja natürlich nicht zu deiner Value Proposition, weil ich meine, auf der Strecke kannst du es ja nicht annähernd nutzen, weil dann wird
das
aus der Strecke.
Das hast du auch noch nicht verstanden. Das ist auch, Diggi, das hast du, da haben wir doch auch schon drüber gesprochen. Auch mit meinem C-Klasse Hybrid jetzt. Der kann zwar 250 fahren, aber ich fahre gar nicht mehr so schnell. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber die Beschleunigung ist das Schöne.
Ja, und da verbrauchst du ja auch den Strom.
Ja, Gott, wenn du einmal kurz beschleunigst, Mann, auf der Strecke, gerade in der Schweiz machst du schon mal unfassbar viel gut, weil in der Schweiz kannst du ein Tempomat eh nur entweder immer zwischen 100 und 120 hin und her dingeln, manchmal 80, da verbrauchst du mit dem Diesel schon fast gar nichts, da kannst du auch mit dem Elektroauto einfach durchrollen.
Ich verstehe die Value Proposition oder deine Kriterien, verstehe ich für dich. Ja, dass du sagst, du fährst des Öfteren diese lange Strecke und das willst du optimiert machen und hast du noch ein paar andere Anforderungen, verstehe ich.
Und mir gefällt der Minimalismus, wenn du dir das Cockpit anschaust. Aber viele
Elon
Motzen.
Musk ist einfach ein super dupper ja. Arsch. Der hilft die Welt und USA
kennst
mit
du,
zu spalten.
Kennst du den oder die CEO von Mercedes, BMW persönlich und Würdest du spickst ja auf den i5,
gibt,
ja?
Dass den nicht gibt, gibt es ja genau auch diese Auswüchse nicht. Dass der mal, wenn er jetzt sagt, ich habe keinen Bock, die Autofahrer sind immer alle zu doof, jetzt stelle ich denen die Sitzheizung ab und die dürfen nur noch 30 fahren. Ja,
Moment, pass mal auf. Da hast du jetzt genau den richtigen erwischt, weil nämlich BMW genau die Scheiße in den USA mit den Autos macht und sagt, Sitzheizung bringen wir jetzt mal als Abo-Modell.
Ja, das gibt es doch schon länger. Das machen doch alle. Und Tesla hat
schon,
damit angefangen.
Du musst schon alle gleich anpinkeln.
Tesla denn. Hat damit angefangen. Pass auf, du hast dich erklärt.
Schlüssig erklärt.
Mit dem Elon Musk einfach ein Problem. Und deswegen kaufe ich mir von dem keine Autos. Das ist meine Position. Wenn das für dich okay ist, mit der Analyse, die du gefahren hast und dann dieser fundierten Entscheidung, die du getroffen hast, und es spielt für dich keine Rolle, ist das okay. Du musst dich von niemandem rechtfertigen und auch von mir nicht.
Nein, was mir auch, also Vivi hat ja die A-Klasse und ich finde das Mercedes-Design und auch Bedienkonzept super geil. Und BMW saß ich auch letztens wieder drin. Ich mag die Autos. Aber was ich halt so einen geilen Kontrast finde, was mich echt an dem Tesla auch ein bisschen anfixt, ist, wenn du dich in BMW oder in Mercedes reinsetzt, es ist halt alles sehr, wie soll ich sagen, busy. Du hast überall die Düsen, du hast deine Knöpfe, du hast die Displays, du hast dies und das. Und was ich an dem Tesla so geil finde, ist, du hast ein Lenkrad. Okay, es ist schade, dass es kein Head-Up-Display gibt. Das hätte ich schon Bock drauf gehabt.
Oh, nicht mal ein Head-Up-Display.
Aber also es gibt halt nur den einen Bildschirm. Aber dieses Auto sieht so clean aus, so reduziert, so nichts drin. Einfach nur nichts. Außer Lenkrad und einem Bildschirm. Und das finde ich geil. Und dann nehme ich ihn auch noch in weiß innen drin, damit der Gringo sich austoben kann. Und das sieht saugut aus. It's fucking amazing.
Ich bin mal gespannt, ob ich noch dazu komme, mir was auch zu bestellen. Und ich habe mich ja schon auf was eingeschossen. Und
der fängt halt bei 70.000 erst an, gell? Aber du bist ja auch ein großer Bub.
Ja. Der ist tatsächlich, da wird's teuer. Aber ich glaube, der hat ähnliche Reichweite.
Willst du auf den Touring warten eigentlich? Der ist ja noch nicht angekündigt, aber der schwebt ja gerade irgendwo im Äther rum.
Muss ich nicht unbedingt. Du kannst da die Sitzbänke und so umlegen, da kriegst du auch relativ viel rein. Anhängerkupplung kannst du auch anmachen. Also. Aber ich habe das im Moment noch jetzt wieder ein bisschen zurückgestellt, das Thema.
Und jetzt habe ich noch was, jetzt kannst du noch mal, apropos Kofferraum, ja. Der Mercedes hat 340 Liter Kofferraum. Der iX1 hat immerhin 490 Liter Kofferraum. Ja, kannst schon mit arbeiten. Der Tesla hat 590 Liter Kofferraum hinten und nochmal 88 vorne.
Wie lang ist denn das Ding?
Genau wie meine C-Klasse, auf einen Zentimeter, 4,72 Meter. Und er ist sogar, ich glaube, er ist sogar 30, 40 Kilo leichter als meine C-Klasse.
Ja, du hast die beschissene Batterie nicht im Kofferraum, da kriegst du jetzt mal was rein in die Karre.
Ja, eben. Awesome. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Wird cool.
Ja, vielleicht verlieren wir jetzt die letzten Zuhörer auch noch, weil du Tesla kaufst und fährst dann.
Vielleicht gehen wir jetzt aber richtig steil. Weil wir werden dann hier Fahrberichte machen. Nein, werden wir nicht. Ist halt auch schick, ne? Du hast ja mal hier aus Zuffenhausen ein Autochen gehabt und ich will jetzt nicht vergleichen, dass das eine ein Sportwagen ist, der auch in Kurven gut ist, ne? Ich will nur einfach mal in den Raum stellen, dass ich das schon abgefahren finde, dass die Karre, die ich krieg, gerade mal 1/4 langsamer beschleunigt als dein Hobel aus Zuffenhausen damals.
Ja, den ich ins Auge gefasst habe, der ist hier noch ein Ticken schneller. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ach so, das ab 70.000, ja gut, ich hatte ja ab 70.000 gesagt, okay. Dann gibt's den irgendwie als M60 oder sowas, oder
ja.
Wie?
Ja, gibt's. Ja, das wäre es ja auch.
Ach komm, das ist aber ein, okay, ich gönn's dir, aber es ist schon ein kleiner, das ist schon ein Pinny-Mimmel-Auto dann.
Ja, bin ja in dem Alter, da muss ich ja kompensieren.
Ja, ja. Herr Doktor, was soll ich machen? Der steht mir als, der steht nicht, der ist nur zu kurz zum Hängen. Ja, ja.
Was wollte ich dir noch erzählen? Oder eigentlich wollte ich dir nichts erzählen. Ich habe ein bisschen Podcast gehört. Ich habe die Ina Müller gehört bei Matze Hilscher.
Habe ich noch nicht gehört, aber ich finde die Ina Müller eine Granate. Und ich habe sie, wo habe ich sie denn letztens? Ich habe sie letztens schon mal gehört, wo sie irgendwo auch erzählt hat mit ihren Geschwistern und auch mit ihrer Panik, die sie teilweise hat. Die ist wieder eins dieser perfekten Beispiele, finde ich, wo du denkst, da ist so ein Flutlichtscheinwerfer, der immer gut gelaunt ist, der immer saufen kann und dann hörst du mal, was eigentlich dahinter steckt. Und ich finde die sehr cool und auch sehr sympathisch. Mit ihren beiden Ausprägungen.
Hör das mal an bei Matze Hilscher, die ist 3 Stunden da. Was ja für ein Matze Hilscher viel ist.
Ich überlege, wo ich die gehört hatte.
Ich finde die eigentlich auch immer ganz sympathisch hinterlegt, ja, so im Eindruck. Ich war mir bei ihr aber nie so sicher, was ich wirklich von ihr halten soll. Und jetzt habe ich den 3 Stunden den Podcast da gehört mit ihr. Und ich weiß es immer noch nicht so richtig.
Ah, ich finde die gut. Die ist sehr speziell und ich finde sie irgendwie gut. Ich finde die klasse.
Ja. Ja, hör das mal an. Also wer immer es mal anhören, Ina Müller ist, die hat Profil, die ist nicht weich gespült. Die hat ein paar Ansichten. Sie kommt auch in der Form natürlich, was sie sympathisch macht. Klar, ich auch, dass sie so ein Ticken anders ist und ein bisschen Understatement auch hat. Und auch immer noch so die, oh ja, auch Selbstzweifel sie da noch ein bisschen natürlich auch plagen. Ich glaube, das fände ich auch aus meiner Sicht ganz normal. Auch mit Erfolg und mit Bekanntheitsgrad ändert sich das ja nicht unbedingt, dass man da vielleicht sich immer nochmal selbst reflektiert und habe ich das verdient? Nein, habe ich das verdient. Einfach selbstkritisch ist, um es mal so auszudrücken. Aber hörst dir an, was du denn für einen Eindruck hast nach den 3 Stunden. Mhm. Es sind ein paar Dinge mit dabei, ich kann sie nicht so richtig greifen, da müsste ich es nochmal hören dafür, wo ich sage, ja. Aber okay, nee, war interessant, hat sich gelohnt, muss ich sagen. Dann habe ich nochmal vom Podcast auch gehört, Macht und Millionen, das ändert sich jetzt. Die Solveig Gothe geht ja weg von Macht und Millionen, vom Business Insider zum Handelsblatt. Aber unabhängig davon habe ich mir nochmal eine Folge über die Panama Papers angehört.
Mhm.
Hui. Ja, das ist, wenn man dann in der Nachbetrachtung sich nochmal einen Podcast darüber anhört, ist das immer nochmal geballt anders und man gewinnt einen anderen Eindruck über die Dimension dieses Skandals, wie wenn du das so sukzessive, weißt du, so da eine Schlagzeile und dann kommt das vor einmal bum, 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 weil das ist in der Schlagzeile und du guckst das mal kurz an. Ja, und dann ebbt es ja wieder ab. Und wenn du dann mal hier die Entstehungsgeschichte, wo kommt's her, was ist da eigentlich alles passiert, wie geht das weiter, was steckt da alles hinten dran, wenn du das immer so geballt kriegst, in ob jetzt Podcast oder in einem Bericht, haut's dich ja wirklich nochmal um, ja. was so passiert. Ich bin mal gespannt, wie es mit Macht und Millionen weitergeht, weil Ich fand das eigentlich immer ganz gut, ja, den VW-Skandal sich nochmal anzuhören oder jetzt die Panama Papers oder ich habe ja von dem einen oder anderen, von dem Madoff und so habe ich ja auch schon mal erzählt hier, was ich da gehört habe. Bernie. Ja, also habe ich mir auch angehört, fand ich, ist ganz augengeöffnend. Und dann in meiner ganzen Radfahrbubble, also du bist ja wirklich in der Filme-Bubble unterwegs mit deinen ganzen Podcasts, was du hörst. Ich bin ja in der Radfahrbubble unterwegs, also mit Besenwagen und Plan Z und 8000 Hertz und
das beeindruckt mich ja immer, dass dich das fesseln kann. Ich finde das auch schön. Ich finde das so unfassbar langweilig. Aber das ist ja bei mir halt immer so. Es ist bei Sport ist es ja meistens so, ne? Jetzt fahre ich zwar gerade nicht mehr so viel, aber als ich viel gefahren bin, ich finde es, wenn ich fahre oder wenn ich Tennis spiele oder wenn ich Ski fahre oder wenn ich Sport mache, liebe ich das. Ich finde aber, das zu konsumieren als Medienprodukt kacklangweilig.
Also ich muss sagen,
auch nie Abfahrtslauf oder Skispringen. Leute, die Skispringen gucken. Also es gibt ja ganz viele, ja.
Ich will den jetzt auch hier parallel, nordische Kombination gerade.
Sag ich doch. Könnte auch sonst wo irgendeinen Sack umfallen.
Ja, und die Frauen sind gerade in Sapporo gesprungen, in Japan heute Morgen, die sind schon durch.
Zapperlot.
Plan Z mit dem Rick Zabel und mit der Tanja Erhardt finde ich außergewöhnlich gut. Das ist zwar ein Radfahr-Podcast, aber die transportieren sehr viel Persönliches auch. Und beschäftigen sich mit Themen, die mit denen ich mich auch beschäftige. Und deswegen finde ich den Podcast einfach wirklich gut. Und ich finde die Tanja Erhardt auch wirklich gut. Der Rick Zabel ist so, der Rick Zabel ist einfach, wie er ist, total sympathisch. Man muss ihn mögen mit all seinen Flaws, die er hat. Und dann ist er da auch manchmal begrenzt. Also der Running Gag ist, dass er ja jedes Sprichwort versemmelt. Ja, weil er es nicht richtig drauf hat. Um es mal so zu sagen. Und er ist auch ein absoluter Gefühlsmensch, wo er sich natürlich auch dann mal relativ schnell vergaloppiert. Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Die Tanja Erhardt hat auch Triathlon gemacht dann Radsport und war Radprofi. Hat aber parallel Medizin studiert und hat jetzt ihre Profikarriere an Nagel gehängt vor 14 Monaten. Und hat jetzt ihr erstes Jahr als Ärztin hinter sich in Köln. Die mag ich super, super gerne. Die ist sehr, sehr tiefgründig. Die hat wirklich eine klare Meinung. Da kann ich ganz sehr gut mit relaten, mit dem, was sie sagt. Und deswegen gefällt mir das ganz, ganz gut. Die Besenwagen-Jungs sind einfach... waren Ex-Radprofis, der Paul Voss ist immer noch Radprofi. Das sind einfach vier Jungs und was mich da so fasziniert, die sind Buddies, die verstehen sich gut, die haben als Hobby halt Radfahren, tun es noch, also die sind irgendwo immer noch mit dem Sport verbunden, als Physiotherapeut, als Roseberater, als Sportmanagement-Agent oder jetzt als Radgreffel-Profi wie der Paul Voss. Die machen das seit 5 Jahren oder so. Die haben mehr Folgen wie wir rausgebracht. Mhm. Die haben gemeinsam Spaß an dem, was sie da machen. Die haben einfach eine Leidenschaft für Radfahren in allen Dimensionen, mit dem ganzen Nerdischen, was auch dabei ist. Und das fände ich eigentlich auch ganz gut. Und für mich persönlich sage ich da, ich habe, um das vielleicht so ein bisschen zu beschreiben, was passiert ist. Ich bin ja, wenn ich ganz offen spreche, so ein Typ, ich habe mich ja mein ganzes Leben auf viele Dinge nie so richtig eingelassen. Also, wo du sagst, mal komplett committed. Das ist doch, das findest du jetzt geil, das machst du mit Haut und Haaren und allem, was dazu gehört. Mhm. Ja, vielleicht beruflich, ja. So, und ich bin ja jetzt vor 5 Jahren oder so, 2017 habe ich ja angefangen, so ein bisschen in das Radfahren mehr einzusteigen. Ich bin davor schon gefahren, Rennrad und auch ein paar andere Dinge. Du weißt ja, du hast mich beraten bei meinem ersten Mountainbike. Man bedenke, du hast mich beraten und ja, mein erstes Mountainbike zu
kaufen. Ja, aber das war ja Perlen vor die Säue, weil du Horst hast ja nicht verstanden, dass das beste Fahrrad, was es gibt, ein Fully ist.
Ja,
Und bist dann auf Hardtail umgestiegen. Also ich bin trotzdem deswegen noch froh, dass ich dich beraten habe und dass du dann da reingefunden hast. Du
hast mich halt falsch beraten. Nein, aber ich habe mich seitdem ja eingelassen darauf und habe auch für mich gemerkt, das ist eine Leidenschaft. Ich finde Radfahren für mich einfach super geil. Und ich lasse mich immer mehr darauf ein und sage dann auch für mich, okay, ich finde das cool, das ist meine Leidenschaft. Ich habe jetzt auch heute Radfahrsocken an, also mit Radfahr-Emblem. Ich habe wieder so ein neues T-Shirt gekriegt, also so ein geiler, ja, so
ich hab Star Wars-Socken.
Ratgeber, so ein geiles Motiv drauf ist. Und ich werde so langsam auch jetzt mal als Typ, ja, nicht nur, dass ich gern Rad fahre und das auch tue, sondern als Typ werde ich es auch ein bisschen und verkörper das. Und da gehört es mit dazu und mir macht es auch Spaß und es interessiert mich auch. Ja, mich interessieren auch die Rennen schon immer, Tour de France etc., das gucke ich ja schon seit über 20 Jahren. Aber das ist jetzt einfach konsequent, dass ich auch in der Bubble unterwegs bin, mich dafür interessiere, damit relate. Und ich sage dir jetzt, was wir machen, wir beide.
Oh, wir fahren mit Fahrrad und Bahn und Bus und wandern nach Menaggio. Nein, machen wir nicht. Was machen wir stattdessen?
Gran Corancia nächstes Jahr.
Gran Corancia, ist das ein Cocktail?
Gran Corancia, nee, das ist so ein, es ist eine Radtour.
Sei mal jetzt spezifisch noch. Was heißt für dich nächstes Jahr? Bist du noch vor Silvester oder hast du schon 24 im Kopf?
Nein, 25.
Gut.
Also Januar, Februar 25. Um was geht's da bei der Gran Corancia? Das kannst du als Rennen, aber es ist eigentlich kein richtiges Rennen, das kannst du auch als Genuss fahren. Du fährst einfach in einem Stück, kannst mit Übernachtung, kannst du damit einplanen, fährst du über alle Kanarischen Inseln.
Oh, ja, Gott. Nee.
Ja, nee, okay.
Diggi, nein, das ist doch der Punkt, das haben wir da schon besprochen, da sind wir auch anders irgendwie gestrickt. Wenn ich Urlaub habe, liebe ich es, ihn mit meiner Frau zu verbringen. Ich bin nicht gewillt,
Urlaub. Ich sehe da noch 5 Tage.
Nee, das sind aber dann 5 Tage, die von dem Urlaub weggehen. Ich liebe meine Frau und ich liebe es, mit ihr Urlaub zu machen, wenn ich frei habe. Deswegen bin ich keiner, der für so Geisttouren irgendwie geeignet ist, weil das finde ich doof. Also ich fände die an sich sehr lustig und hätte da wahrscheinlich auch viel Spaß. Aber die Zeit, die ich frei habe und mir einplane, die ist halt woanders verplant.
Echt? Also so, dass du so Bock mal auf einen Männer-Trip hättest oder so?
Nee. Nee.
Gar nicht.
Null. Nee. Nee. Bin okay. Ich jetzt vielleicht voll der Spielverderber, aber ich habe da meine zeitliche Prio woanders, mal so Wochenende oder so, ja, aber Urlaubstage nicht.
Ja, das ist doch ein bisschen verlängertes Wochenende. Wir können es auch ein bisschen kürzer machen, aber da müsstest du ein bisschen mehr trainieren.
Du meinst, ich müsste mal trainieren, meinst du?
Ja. Gut, also ich habe es probiert. Gran Corancia ist finde ich eigentlich ein ganz schönes Abenteuer, aber egal. Also diese Podcasts, ich finde die unterstützen und die informieren mich auch über meine Leidenschaft, über mein Hobby. Da bin ich sowieso breit interessiert, deswegen mag ich das. Ich freue mich auch immer auf den Besenwagen, wenn der rauskommt. Und das Witzige ist ja, von all den Podcasts, die ich höre, jetzt da in dem Radsport-Environment, haben alle über den Vorfall geredet, dass der liebe Mathieu van der Poel die Zuschauer angespuckt hat.
Ja, waren die mit uns deckungsgleich unterwegs oder war das sehr gemischt? Oder waren sie ganz anders unterwegs?
Es sind eigentlich alle, auch wenn sie alle andere Worte, Umschreibungen finden und das von einer anderen Ecke her sehen, finden Anspucken per se natürlich das Niedrigste, was du machen kannst und es ist keine Reaktion, die du als Profisportler zeigen darfst.
Ich glaube, das lässt sich nur noch toppen durch Anlullern, auch wenn das manche vielleicht mögen.
Er kriegt natürlich viel Verständnis dafür, wenn er da ausgebuht wurde und manche waren auch, das hast du doch gemerkt, je nachdem wie tief sich die Leute damit auseinandergesetzt haben, was wurde wirklich gesagt, was wurde nicht gesagt, war Urinbespritzung und Bierbespritzung mit dabei. Ja, da gibt es eine gewisse, sag ich mal, unterschiedliche Informationstiefe, die da jeder hat oder ja, ob da jemand alle Informationen hat zu dem Thema. Aber trotzdem, der Tenor ist natürlich, dass das nicht geht. Das kommt mit der Person, mit der Berühmtheit, mit einfach mit der Stellung dazu. Und ob es auch Belgier waren, er ist Holländer, obwohl er ist ja halber Belgier oder Viertel Belgier. Ja, das muss man ja auch sagen von der Historie. Sein Opa, Vater, Opa ist Belgier. Spielt da keine Rolle. Und ich glaube, unser Spruch dazu ist Segelo, Jogo Hai.
Ja, Michels, ne? Jetzt, ich keine Ahnung, Michels, wo die den geklaut hat, aber bleiben wir mal.
Passt eigentlich. Und alle haben aufgegriffen, dass es ein absoluter No-Go ist, da mit dem Lambo vorzufahren.
Ja,
bei dem gut. Rennen.
Okay. Egal, das sehe ich jetzt anders.
Ja,
Das sehe ich jetzt anders. Das sehe ich wirklich anders. Das ist wieder so typisch, das ist, glaube ich, europäisch und deutsch. Aber das hatten wir ja auch schon öfter, das siehst du ja bei allem Möglichen, das hatten wir auch bei Comedy-Preisen und so, wenn du mal den Leuten zuhörst oder Schauspielern, du hast das ganz oft hier so, dass einfach, hier sprichst du nicht über Geld, wenn jemand was Teures hat, wird es geneidet und drüben in den USA sind sie eher so gestrickt und sagen, geil, kann er oder sie sich leisten, ist eine geile Karre, der hat Spaß dran, sie hat Spaß dran.
Er ist nicht sein Lambo. Er macht Werbung und ist das Aushängeschild für ein Lamborghini-Haus bei ihm in der Umgebung. Genie. Dafür Lamborghini, dafür macht er Werbung und deswegen fährt er das. Ja, also ich glaube, aus Werbung.
Ja, finde ich okay. Gucken.
Er hat wohl auch einen, ja, aber das war.
Weil, und warum machen sie das? Weil er nicht bescheiden ist oder weil sie sagen, das ist ja eine Umweltsau und jeder Fahrradfahrer muss ökologisches Bewusstsein haben? Weil das fände ich nämlich Quatsch. Nur weil du Fahrrad fährst, heißt es nicht, dass du ein guter, grüner Mensch sein musst.
Was ist denn so die Argumentation? Ja, das passt nicht zu dem ganzen Sport und Sportler Gott. Und zu ist den Fans, klar. Wenn du da ankommst mit dem
Lambo. Ja, warte mal, jetzt hat es geklingelt. Ich glaube, die...
Gut.
Du hast geredet. Dann red doch mal weiter.
Soll mir auch egal sein mit dem Lambo. Ich habe ja diese Porsche-Zeit gehabt, du hast es ja schon mehrfach angesprochen, weil ich einfach, und da stehe ich auch dazu, schon immer Porsche, auch als kleines Kind, fand ich faszinierend, super geil und habe mir mal gedacht, oh, mal sowas zu fahren und ich finde den auch super ästhetisch und ich habe mir es gekauft, das Ding, und dann habe ich
ich fühle mich
nicht wohl da drin, ich fahre es nicht so oft und habe gemerkt, okay, es war ein Traum und wäre besser ein Traum geblieben.
Ich wollte jetzt hast du mir das komplett genommen. Ich wollte gerade sagen, und das war auch in Ordnung.
Ja, ich habe auch deswegen kein schlechtes Gewissen. Ich habe es ausprobiert. Weißt du, manchmal sagt man einfach, hey, du findest das Auto geil und es ist auch nachvollziehbar. Und der Carrera S ist auch echt eine, ich meine, du bist mitgefahren. Das ist eine geile Kiste. Also unfassbar.
Ja.
Und es macht auch Spaß und das kannst du rechtfertigen. Und wenn man sich's erlauben kann, warum nicht? Ja, dann. Absolut. Aber ich habe dann für mich feststellen müssen, es ist nicht meins. Ich fahre lieber Fahrrad. Fahrrad in der Garage. Nö, ich fahre lieber Fahrrad. Fühle ich mich immer wohl damit. Ja, es löst ja trotzdem was aus bei den anderen. Bin ich das? Kann ich mich damit identifizieren? Nö, konnte ich eigentlich nicht. Habe ich dann irgendwann festgestellt und habe ich es gelassen und habe die Erfahrung gemacht und bin da auch glücklich. Und jetzt werde ich lieber eher Radfahrer vielleicht wie... Und gib da Geld aus für teure Räder, wie dass ich mir einen Porsche kaufe.
Ja, kann ja auch ein M60i sein, genau.
Ja, das ist ja dann ein Firmenwagen, das ist ja was anderes.
Ja, genau. Also ich hätte jetzt gesagt, da waren wir uns ja schon einig, gespuckt wird nicht, aber wenn du mit dem Lambo als Radsportprofi zum Rennen kommst, finde ich überhaupt kein Problem. Du kannst jetzt
Geil wäre es noch, wenn er dann oben einen Dachgepäckträger drauf hätte, wo er sein Rad, seine Räder oben draufstehen hat.
Ja.
So Paul Ripke-mäßig auf seinem Porsche.
Ja, das finde ich wieder gut. Finde ich schlüssig. Das ist authentisch, das ist schlüssig und lass den Bub doch seinen Lamborghini fahren. Also, I don't see an issue. Man kann jetzt grundsätzlich darüber diskutieren, ob man solche Schleudern noch fahren sollte, aber ich finde, das ist kein, macht es nicht besser oder schlechter, wenn du ein Fahrradprofi bist.
Genau.
So, auch Fahrradprofis dürfen Spaß haben.
By the way, um das noch jetzt abzuschließen, um mal in deinem Spielfeld zu spielen, kurz. Ich habe mir die ersten zwei oder drei Folgen von Echo angeguckt.
Ja, das ist doch
Ich
auch
bin
hier
auch unsicher.
mit dem Luke Evans ist das, oder? Die Serie.
Echo ist Disney Plus, Marvel. Marvel
Ach
Echo ist
so,
die
ah, ist
Lady,
es die von
die
Hawk?
Taubstumme mit dem, genau, Taubstumme mit dem, mit der Prothese, mit dem fehlenden Bein, die bei Hawkeye
Hawkeye.
mitgespielt hat, die bei Dingens mitgespielt hat, bei, wie heißt er denn, der Blinde, Daredevil, ist immer aufgetaucht.
Ich bin schwer am Überlegen, was ich jetzt alles mal kündige. Weil ich habe Disney die ganze Zeit gehabt für Star Wars und für Marvel. Und wenn du mal ganz ehrlich guckst, Star Wars und Marvel bringt eigentlich fast nur noch Rotz. Also braucht man das Abo auch nicht mitschleppen.
Du kannst gucken, The Class of 09, FBI auf Disney. Aber ich bin in der Form bei dir. Ich habe jetzt die letzten Monate tatsächlich auch, ja, weil ich ja auch sehr, sehr viel im Keller Rad fahre, weißt ja, viele, viele Stunden. Klotze ich ja da auch im Winter immer was weg.
Und es gibt sehr viel in den
Und
öffentlich-rechtlichen Mediatheken, was taugt. Das kommt noch dazu. Die werden immer
ja,
besser.
aber das Schlimme ist, ich mag gerade, ich habe gar keinen Bock mehr für Serien zu gucken. Ich freue mich jetzt heute oder morgen, wenn ich jetzt wieder im Keller hocke, weil bei der Pisse da draußen habe ich keinen Bock, draußen Rad zu fahren. Dann gucke ich Wintersport. Aber ich mag einfach, es gibt wirklich auch, es gibt ja gute Serien, aber ich bin, als ob ich vollgeguckt bin.
Ja, also richtig
Ich
gute
bin vollgeguckt.
Serien finde ich auf dem Fahrrad auch ein bisschen schade. Der Rest ist
Kannst du
belanglos, das muss
nicht?
man dann nicht gucken. Wenn du was Belangloses gucken willst, was ganz gut sein soll, ich habe gestern gehört und hatte eine Staffel davon auch schon gesehen. Es gibt von Harlan Coben, dieser Thriller-Autor, der hat einen Deal mit Netflix, glaube ich, über 18 oder 19 Bücher, dass die als Serien, als Miniserien verfilmt werden. Das erste war Safe mit dem Darsteller von Dexter. Und es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile, haben sie gesagt, 9 Bücher, die schon verfilmt wurden. Und das sind dann immer, glaube ich, 4 bis 6 Folgen. Ist ein Kriminalfall, der relativ hanebüchen-thrillermäßig ist. Und was wohl spannend ist, dass das aus verschiedenen Ländern gedreht ist. Also ich glaube, von den 9, was hatten sie gesagt? 4 sind, glaube ich, in England verfilmt worden von Netflix. 2 hat Netflix Polen verfilmt. Eine ist aus Netflix Spanien. Und das ist halt dann absehbar, ne? Weißt du, du musst dich dann nicht wieder irgendwie auf zig Stunden deines Lebens da an so ein Ding ranwanzen und überlegen, ob du die investierst, sondern du hast halt 4 bis 6 Stunden, die du auf dem Fahrrad wegsnacken kannst. Und dann ist dann die Geschichte in sich auch erzählt.
Aber ich mag's, ich bin voll mit Serien gerade irgendwie. Es ist auch, es ist Wahnsinn, wenn du ein Überangebot hast und dann guckst du das auch und irgendwann merkst du, okay, vielleicht gehe ich doch dann noch mal jetzt wieder zum Lesen über oder
Ja, oder,
Podcasts und Hörbücher.
Dokus. Eine tolle Doku, die sich absolut lohnen soll, ist The Boy Who Lived. David Holmes heißt der, glaube ich. Musste mal gucken. David Holmes, The Boy Who Lived, ist der Stuntman von Daniel Radcliffe bei Harry Potter gewesen, der damals einen Unfall hatte und querschnittsgelähmt ist seitdem, bei Dreharbeiten zu Harry Potter. Und die soll super gut sein.
Ist das der Typ, der dann auch jetzt bei Sex Education mitspielt?
Keine Ahnung, das muss ich gucken,
Das
warte
ist
mal.
doch, oder ist der, da gibt es auch, weißt du, der auch im Rollstuhl sitzt und da komplett gelähmt ist, der hat auch einen Unfall gehabt.
David Holmes, Schauspieler, lass mich mal kurz gucken. Weblinks, gucken wir mal bei IMDb. Ich glaube nicht.
Nee,
Aber
das ist ein anderer,
das
das ist ein.
Abgefahrene ist, dass halt der Daniel Radcliffe ist auch in der Doku mit dabei. Das Schöne ist, du merkst aber, das ist nicht zum ne, wie heißt das nochmal? Ausbeuten oder irgendwas davon, dass sie halt noch das Promi-Gesicht dabei haben, sondern er hat es auch mitproduziert und ist da
Ach
sehr
so.
ähnlich und sagt halt, damals am Set hat er sich immer gefühlt wie so eine Verarsche, weil er meinte, er ist jetzt der den Harry Potter spielt, aber sein Stuntman, der kann Flickflack machen, der lässt sich runterschmeißen, der stürzt, der macht dies, der macht das, der ist cool, der ist witzig. Und eigentlich wollte Daniel Radcliffe selber gerne Stuntman werden, weil dieser David Holmes für ihn ein mega Vorbild geworden ist. Nee, der spielt nicht in der Serie, der spielt nichts.
Okay, dann ist das ein anderer, der da. Schauspieler geworden
aber soll,
ist.
Aber soll eine sehr gefühlvolle, gute Doku sein, auch über das, wie er damit umgeht, wie er sein Leben arrangiert hat, wie er das machen kann und ja, wie halt der Unfall passiert ist. Ja. Sieh. Und da siehst du, selbst bei so Filmen wie Harry Potter sind ultra gefährliche Stunts dabei.
Ja. Always end on a high note. Wie kriegen wir das jetzt hin?
Ja, der hat sich damit arrangiert und ist happy. Das ist ähnlich ein bisschen hier wie die Christina Vogel. Da konnte man ja auch trotz ihrer Geschichte, als wir den Podcast gehört haben und davon erzählt haben, konnte man ja auch mitnehmen, dass sie klar sich umstellen musste und klar sie lieber noch laufen können würde. Aber sie hat das ja unfassbar positiv für sich jetzt gewendet und hat zumindest den Anschein gemacht, dass sie damit gut und glücklich leben kann. Das ist doch eine High Note.
Ja, ist faszinierend. Seitdem die Menschen festgestellt haben, dass sie ihre Einstellung tatsächlich ändern können und damit auch ihr Leben verändern können, hat sich doch einiges verbessert.
Ja.
Das sollte man vielleicht immer im Kopf haben, gerade auch durch solche Schicksalsschläge, wenn sich dann die Einstellung ändert. Teilweise zwanghaft kann man auch sein Leben ändern und das zum Positiven auch bewegen. Das kann jeder mal ein bisschen mitnehmen. Gerade in Anbetracht der ganzen Scheiße, die hier gerade politisch und auch sonst so abgeht, sollten vielleicht lieber manche an ihrer Einstellung irgendwo arbeiten, statt in so beschissene Verhaltensweisen hier zu fallen.
Und da man da immer kontinuierlich für lernen muss, habe ich nochmal vorbereitet als letzten Reiter, bevor wir hier rausgehen. Wir hatten die 7 Weltwunder nicht komplett aufgezählt.
Die Pyramiden waren nicht dabei, das ist mir irgendwann später aufgefallen, wo ich mir also gedacht habe, wie hohl sind wir denn? Oder eigentlich, da hast du echt ein Brett vom Kopf.
Wir haben hier die hängenden Gärten der Semiramis, ja, Babylon, so ein Kram haben wir, aber die Pyramiden nicht. Also pass auf, es gibt die Weltwunder der Antike und es gibt die modernen Weltwunder. Die geben wir jetzt noch unseren ZuhörerInnen mit. Ja? Also die Antike, die hängenden Gärten der Semiramis, der Koloss von Rhodos, das Grab des König Mausolos, der Leuchtturm von Alexandria, Pyramiden von Gizeh, Tempel der Artemis in Ephesos, die Zeus-Statue des Phidias vor Olympia. So. Und jetzt nehmen wir die modernen. Das ist irgendwie, das ist halt irgendwie ernüchternd. Das sind schon coole Sachen, aber so antike Weltwunder sind geiler, finde ich. Also, CN Tower in Kanada, in Toronto. Okay. Die Delta-Werke in den Niederlanden. Das Empire State Building in New York. Der Eurotunnel unter dem Ärmelkanal, der ist schon beeindruckend, die Golden Gate Bridge, die Itaipu-Staumauer zwischen Brasilien und Paraguay und der Panama-Kanal an sich.
Und ja, dann gibt's noch, das kann man auch nochmal überarbeiten. Ich
meine, es gibt noch die neuen. Komm, es gibt noch ein drittes. Wir machen den Hattrick voll. Es gibt auch noch.
Sagen, es gibt noch ein paar neue.
Die New Wonders, the New Wonders of the World. Das sind die Maya-Ruinen Chichen Itza,
war ich ja auch dort. Ja.
Die chinesische Mauer.
Ja.
Cristo Redentor, die Christusstatue in Rio de Janeiro.
Da war ich auch oben.
Das Kolosseum in Rom. Dann, auch sehr beeindruckend, Machu Picchu.
Da warst du, ich nicht.
Ja, da musst du noch mal hin. Dann die Felsenstadt in Jordanien, Petra.
Ja, Petra muss ich unbedingt, da habe ich mir überlegt, da fahre ich mit dem Wohnmobil hin.
Und das Taj Mahal.
Und da war ich auch schon beim Taj Mahal.
Taj Mahal.
Taj Mahal ist auch cool.
Naturwunder gibt es auch noch, die lassen wir jetzt, aber das kann jede und jeder für sich recherchieren, mein Lieber. Weil jetzt enden wir on a very high note noch mit Bildungsfortsprung. Wir haben ja einen Bildungsauftrag, haben wir irgendwann auch mal gesagt.
Dann enden wir mal.
Yes, let's do it. Bye, bye.
Let's do it. Ja, ciao.